die Eigenschaften, die früher auch nur wichtig waren oder auf die wir Wert gelegt haben, Empathie, emotionale Intelligenz etc., jetzt werden die essentiell. Das ist nicht mehr nice to have, sondern must to have.
Moin moin und herzlich willkommen zum Bizfluencer Podcast. Hier erfahren Sie in Gesprächen mit den erfolgreichsten Persönlichkeiten, wie sie es geschafft haben, Business-Influencer zu werden.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Bizfluencer Podcast. Ich bin Günter Wagner und habe heute virtuell zu Gast Kawa Yunosi. Hallo Kawa.
Hallo Günter.
Kawa, du bist Jurist, Personalvorstand bei SAP, scheust die sozialen Medien nicht, sondern bist dort sehr aktiv unterwegs als, ich sage mal, Influencer. Und was vielleicht viele nicht wissen, du bist mit 14 Jahren aus Afghanistan geflüchtet nach Deutschland und hattest die Herausforderung, eine neue Identität dir selber zu schaffen. Wir selber haben den Impuls, für den ich mich nochmal ganz herzlich bedanken möchte, dass wir heute diesen Podcast machen, über deinen Film, die Doku im SWR, mit dem Titel »Wie wollen wir leben, weniger arbeiten?« Was war für dich der Impuls, dort an dieser Doku beim SWR mitzuarbeiten?
Vielen Dank, Günther. Der Impuls war, weil wir sehr viel über das Thema New Work sprechen, aber häufiger mir begegnet auch in Social Media, aber auch im wahren Leben, diese Mentalität, ja, aber. Also das passt zu uns nicht, zu unserer Kultur nicht oder in unserem Unternehmen nicht etc. Und da wollten wir zeigen, auch was wir schon bereits machen, das Unternehmen, was es auch möglich ist in so einem großen Unternehmen wie SAP. Wir sind zwar eine Technologiebranche unterwegs, ein IT-Branche, aber nichtsdestotrotz ist es ein deutsches Unternehmen in Baden-Württemberg mit sehr vielen Beschäftigten, fast 25.000 Mitarbeitern und langem Betriebshistorie, dass auch hier wir vieles gemacht haben und auch möglich ist, und dann anderen Unternehmen auch Inspiration zu geben, dass es auch möglich ist. Und für uns ist ja fast alle großen Unternehmen sind unsere Kunden und Partner, deswegen haben wir von uns aus eine Kultur ist drin, dass wir gerne unsere Partner und Unternehmen, unserer Kunden helfen, also nicht nur in reinen Software-Themen etc., sondern auch bei den angrenzenden Bereichen und Transformation, Digitalisierung fängt ja mit Menschen an. Wir sind auch ein großer Softwareanbieter mit dem SuccessFactor und Software ist ein großer, wichtiger Bestandteil, aber dazu braucht man das passende Mindset und die passende Kultur, die leben wir und die geben teilen wir gerne auch mit unseren Kundenpartnern. Und das war der Impuls zu sagen, okay, was bei uns möglich ist, ist mit Sicherheit auch in vielen anderen Unternehmen möglich. Wer da eine andere Bedenken hat, der kann vielleicht sich davon inspirieren lassen.
Ich möchte mal einige Punkte aus diesem Film herausgreifen. Der erste, Homeoffice. Und zwar, heute haben wir ja durch Corona bedingt, dass auf einmal fast alle Unternehmen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ins Homeoffice transferiert haben, was in der Vergangenheit ja durchaus häufiger so ein Ja-Aber, das geht nicht. Also dieses von dir gerade angesprochene Ja-Aber so als Einwand, als Vorwand kam. Wie seid ihr denn jetzt umgegangen? Was für einen Vorteil hat es für euch gehabt, dass ihr eigentlich Homeoffice schon länger praktiziert habt? Habt ihr jetzt auch noch eine neue Welt erlebt oder wart ihr eigentlich in einer Welt drinne, die jetzt so weitergelaufen ist?
Für diese, dass wir früh damit angefangen haben, wir haben eine Sache, was viele jetzt in Zeitraffer lernen mussten, zu Hause sich zu strukturieren, zu arbeiten, auch vor allem die technische Infrastruktur zu haben und damit produktiv umzugehen. Das haben wir gelernt in Nicht-Corona-Zeiten. Deswegen war die Entscheidung von heute auf morgen, unsere gesamte Belegschaft in Homeoffice zu schicken, ohne dass man dann jetzt loslegen musste, die Mitarbeiter zu informieren, zu schulen, sei es in Sachen Ergonomie, Sache Gesundheit. Und dann sicherzustellen, dass wir auch produktiv arbeiten können, das entfiel komplett bei uns. Und weil die Technik hat von sofort funktioniert, wir haben eine riesige Bandbreite, wir haben alle möglichen Tools schon vorher gehabt und diese ganze Schulung, die wir bei nach Einstellung Mobilarbeit ausgebreitet haben, hatten die Mitarbeiter und Mitarbeiter schon gehabt, so dass sie dann direkt loslegen konnten. Und das sah man auch in den Ergebnissen. Also wenn man guckt, die IT-Auslastung bei uns, wie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten, da muss man sagen, dass wir praktisch keine Einbrüche feststellen im Vergleich zu früher. Ich wage zu behaupten, natürlich nicht empirisch belegt, dass die Mitarbeiter vielleicht im Moment produktiver sind als zu Zeiten von Offices oder Büros. Wenn auch das natürlich im Moment kurzfristig gedacht ist, der ersten Wochen am Meer betrachtet. Aber die Reise geht leider noch eine Weile weiter. Wir gehen bei SAP davon aus, dass wir bis Ende des Jahres mehr oder weniger in diesem Modus Homeoffice arbeiten werden. Das ist auch die Guidance an unserer Mitarbeiter. Bleibt zu Hause.
Ja, Microsoft hat ja sogar festgelegt oder darüber informiert, dass bis Mai nächsten Jahres quasi keine Kongresse, Tagungen etc. im direkten Kontakt stattfinden werden, sondern dass das alles virtuell stattfinden wird. Aber die Herausforderung ist ja, wenn ich überwiegend nur noch virtuell kommuniziere, dass mir ja ein Großteil unserer Kommunikation, nämlich die nonverbale Kommunikation, fehlt. Wir beide hatten ja vor unserem Podcast uns zumindest nochmal per Video, auch Videoschalter, uns angeschaut und hatten dort auch von meiner Sicht ein paar lustige Impressionen gehabt. Aber was mir ja fehlt, ist, ich sehe bei dem anderen ja nicht die Körperhaltung, die Körperspannung. Mir fehlt, zieht er die Augenbraue hoch, was macht er mit den Mundwinkeln? Und wenn ich dann nicht nur im 1:1, sondern vielleicht auch sogar noch ein großes Meeting habe, 1:20, dann schalten ja viele sogar auch noch ihre Kamera aus. Ja. Wie kann man das kompensieren? Wie kann man das ausgleichen, dass man trotzdem dieses so between the lines, diese emotionale Intelligenz in der Kommunikation aufrechterhalten kann?
Ja, ist eine sehr gute Beobachtung, Günther. Insbesondere aus der Inklusionsperspektive ist es auch eine Herausforderung. Wir haben das gleich am Anfang, als Homeoffice angefangen hat, haben wir unsere Mitarbeiter auf diese Aspekte aufmerksam gemacht mit entsprechenden Hilfestellungen, dass man jetzt noch mehr Empathie braucht, gerade als Führungskraft, als man sonst hätte walten müssen, dass man noch mehr verbal kommuniziert und gerade was das Thema Informationsbedarf der Mitarbeiter angeht, sogar gern überkommuniziert, also mehr als weniger. Und bei uns ist so, also alle haben ihre Kameras an. Also es fühlt sich irgendwie ungewöhnlich an, wenn man dann auch ab und zu mal vielleicht ein Skype-Meeting hat ohne Kamera. Aber eigentlich ist Kamera bei allen eingeschaltet. Und wir haben auch ganz früh darauf aufmerksam gemacht, dass gerade jetzt diese soziale Austausch wichtiger wird. Und Empfehlung ausgesprochen, dass man eben bewusst Räume schafft mit dem Team, mit den Mitarbeitern, wo man nicht nur über die Business-Themen diskutiert und Agenda abarbeitet, sondern über sonstige Themen. Zum Beispiel habe ich bei mir im Team, andere Führungskräfte haben andere Formate, einmal in der Woche am Donnerstag haben wir Thirsty Thursday. Das haben wir früher physisch gehabt mit einem Gläschen Sekt und Saft jeden Donnerstag. Alle kamen und haben uns ausgetauscht. Das haben wir auf virtuell umgestellt und da sind alle die Mitglieder da, auch freiwillig natürlich, optional. Und dort reden wir über alles, aber nicht über Dienstliches, sondern wie geht jeder mit der aktuellen Situation um, Beobachtung und so weiter und so fort. Und oder wir haben letzte Woche ein Wine-Tasting veranstaltet gehabt, wo wir mit unseren Kollegen nicht nur was Gutes getan haben, sondern gemeinsam mit den Sommelieren auch Weinprobe gemacht haben. Es waren 900 Kollegen in dem Broadcast dabei, sich eingebracht über Kommentare und wir haben 2 Stunden Spaß miteinander gehabt. Diese Sachen werden viel wichtiger, aber insbesondere ist das Thema Kommunikation, lieber mehr kommunizieren, mit Kamera nicht überbewerten, dazu kommen wir gleich zum Thema Debattenkultur vielleicht auch. Und die Eigenschaften, die früher auch nur wichtig waren oder auf die wir Wert gelegt haben, Empathie, emotionale Intelligenz etc. Jetzt werden die essentiell. Das ist nicht mehr nice to have, sondern must to have.
Interessant war auch für mich, wo ich mit deiner Mitarbeiterin das Vorgespräch für unseren heutigen Podcast hatte, wie sie mir ganz stolz ihre Küche, ihren Raum, ihren Arbeitsraum zu Hause gezeigt hat, was für mich dann so eine Ankommensritual war, was wirklich so eine Wärme erzeugt hat, dass man eben nicht nur jetzt der Mensch ist, der kommuniziert, sondern ich dir einfach auch den Raum zeige. Also sprich, das erlebe ich selten und das ist anscheinend dann wirklich ein Teil eurer gelebten Kultur, dass die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter damit einfach bewusst umgehen und das handhaben. Also fand ich sehr angenehm.
Ja, ich bekomme ehrlich gesagt gerade in Zeiten von Videotelefonie mehr mit von meinen Kolleginnen und Kollegen aus dem privaten Umfeld als vorher. Also sei es die Kinder, Haustiere, Bilder, die an den Wänden hängen, Katze, die über die Tastatur springt, läuft, etc. Also man hat sehr viel mehr Einblicke, als man im Büro hätte. Und jede dieser Elemente ist natürlich wieder ein Gesprächsstoff. Und dadurch lernt man auch den Menschen, den Kollegen, den man eigentlich seit langem kennt, von einer anderen Seite, eine andere Dimension von dieser Person kennen. Und wenn man da darauf Wert legt oder darauf auch eingeht und nicht einfach ignoriert und schnurstracks einen Terminkalender abarbeitet, dann kann auch diese Erfahrung, die wir mitmachen, auch bereichernd sein.
Naja, das ist natürlich auch etwas, wenn das gelebte Kultur ist, dann stresst es nicht. Weil gerade das, was du angesprochen hast, dann läuft die Katze eben über die Tastatur oder ich kenne es selber von mir, dass dann in einer Videokonferenz auf einmal meine jüngste Tochter mit ihren 7 Jahren zu mir kommt und sich auf den Schoß setzt.
Genau.
Wie geht man damit um? Nimmt man das dann als eine Selbstverständlichkeit eben an in Zeiten von Homeoffice, Homeschooling und gleichzeitig auch noch Entertainment? Schließt man die Kinder eben aus? Und ich praktiziere es, dass sie einfach dementsprechend dann auch den Raum mitbekommt.
Die gehört zum Leben. Das ist also eben. Gerade wenn man das ernst meint, dass man gerade nicht im Berufsleben zwischen Privatleben und Berufsleben sich entscheiden muss, dann gehört das zum Leben dazu und da gibt es keinen Grund, sich dafür zu schämen oder zu verstecken oder dass man naserümpfend darauf reagiert. Und das machen die auch an Nicht-Corona-Zeiten, ist auch nicht unüblich, die Kinder mit ins Büro zu nehmen oder mitzunehmen. Und da gibt es natürlich die Tage, wo man es macht, aber auch so, dass man einfach mal irgendwie die Kinderbetreuung ist ausgefallen oder warum auch immer, dann kommen die Kollegen auch mit den Kindern dann ins Office. Das überträgt sich einfach ins Virtuelle.
Damit würde ich gerne mal auf ein anderes Thema rübergehen und zwar Achtsamkeit, Mindfulness. Weil das, was wir gegenwärtig erleben, ist ja für viele Menschen Stress. Sie sind auf einmal mit vollkommen neuen Herausforderungen konfrontiert und sind dort nicht langsam, sondern wirklich mit einer Sache auf einmal in diese Grube quasi hineingestürzt. Auch dass auf einmal in dieser Komplexität dann Homeoffice, Homeschooling etc. alles zusammenkommt. Und ihr bei SAP habt ja seit vielen Jahren ein Programm, wo ihr Achtsamkeit, Mindfulness praktiziert. Wie und wodurch ist dieses Thema bei euch auf die Tagesordnung gekommen?
Es war eine Grassroot-Bewegung. Ganz früher der Peter Bostelmann, der im Hauptberuf im Business gearbeitet hat und für sich festgestellt hat, aufgrund eigener Erfahrung, wie viel ihm das gebracht hat, das Thema Achtsamkeit. Das war, glaube ich, 2013, wenn ich mich richtig erinnere. Und dann hat er das versucht, eine Organisation zu treiben, Mitstreiter zu finden und bis dann irgendwann er es hauptberuflich machen durfte, also Achtsamkeit in der Organisation, sogar weltweit. Aber es war trotzdem eine kleine Bewegung, noch nicht viel breiter. Und Ende 2017, Dezember, saß ich mit dem Dr. Daniel Holz, der Geschäftsführer SAP in Deutschland. Und das war ein sehr, sehr herausforderndes Jahr 2017. Und dann haben wir haben damals unsere neue Strategie maximale Flexibilität im Arbeitsleben hatten wir ausgerollt, dass wir flexibelste Konzern Deutschlands bleiben oder ausbauen wollen, diese Flexibilität. Und in der Diskussion kam dann raus, natürlich Flexibilität begünstigt andererseits die Tendenz von Entgrenzung Also wenn man überall arbeiten kann, wo man will, die Kontrolle entfällt, dass man diese Freiheiten hat. Aber andererseits merken wir auch selbst, wenn wir von zu Hause arbeiten, auch damals, dass dann häufig man nicht weiß, wann man aufhören soll zu arbeiten. Also das Thema Always-on-Culture, was wir auf keinen Fall haben wollten. Auf der anderen Seite haben wir auch festgestellt, dass die Informationsflut massiv zugenommen hat, die Geschwindigkeit der Veränderung zugenommen hat. Und physische Fitness ist mittlerweile bei allen klar, dass es wichtig ist, dass man auch Sport treibt, um gesund zu bleiben. Aber mentale Fitness war irgendwie so vernachlässigt, nicht im Vordergrund. Und dann damals war das Thema mit Digitalisierung, künstliche Intelligenz ein Hot-Thema. Und dann haben wir gespürt bei den Mitarbeitern im Gespräch, dass sie seine tiefe Sehnsucht zutiefst menschlichen Werten spürbar ist. Und dann haben wir gesagt, dann lass uns mit dem Programm SAP for You nennt sich das, starten, was wir schon haben mit dem Peter Bostmann, aber dann in die Breite gehen. Also jetzt nicht ein Angebot von Gesundheitsabteilung oder von HR, sondern dann soll es in der Organisation integriert werden als wesentlicher Bestandteil, ohne zu wissen, auf welche Resonanz wir stoßen werden. Und wir haben dann April 2018 haben wir einen Kickoff gehabt, alle Mitarbeiter haben wir eingeladen und da war die Kantine proppevoll, also Leute saßen in zweite, dritte Reihe und haben sich dafür interessiert. Und dann haben wir losgelegt, wir haben ein anderes Konzept gewählt, wir haben jetzt dann zielgruppenspezifische Angebote gemacht, also nicht ein Programm für alle, für Eltern, für die Führungskräfte, für die Leute, die häufig unterwegs sind, die im Büro sind. Wir haben Business oder Sponsoren oder Vorstandssponsoren gehabt, das so, dass es in die Breite geht und man aus den eigenen Kollegen im jeweiligen Vorstandsbereich das Ganze vermittelt bekommt und nicht von den Berufs-Mindfulness-Praktizierer. Und dieser Erfolg hat uns komplett überrascht. Wir haben im ersten Jahr ungefähr 5000 Kollegen gehabt, die in einem der Programme teilgenommen haben. Das war auch ein Rumpfjahr. Und 2019 haben wir dann einen Rekord, glaube ich, aufgestellt im Konzernbild. Da haben wir über 10.000 Kollegen von insgesamt 25.000, die wir in Deutschland haben, allein in Deutschland, haben an diesen Programmen teilgenommen, die mittlerweile sehr ausgereizt, sehr ausdifferenziert ist. Wir haben mittlerweile ein Riesenportfolio, so dass wir die Eintrittshürden extrem niedrig ist, dass man, ist natürlich für den Mitarbeiter kostenlos, dass jeder, der will, irgendwie damit in Berührung kommt. Wir haben auch ausgeweitet, dass es nicht nur Mindfulness im Sinne von Stille. Wir haben letztes Jahr mit Musik und Tanzen verbunden, Mozart Mabuse haben wir gehabt bei uns, mit Essen, Moschinski war da, veganes Starkoch, achtsames Essen, um auch ein bisschen Bewusstsein für Müllvermeidung, Essensgenuss, gesundes Essen etc. zu entwickeln. Und so vielfältig unsere Belegschaft ist, so vielfältige Lebensentwürfe und deren Bedürfnisse. Und da versuchen wir auch unsere Angebote so vielfältig zu gestalten, damit jeder, für jeden was dran ist. Und jetzt in Corona-Zeit haben wir das natürlich auch virtuell umgestellt. Und genau das, Günther, kommt uns sehr zugute, dass wir schon viel früher angefangen haben mit der Achtsamkeit. Denn gerade jetzt im Homeoffice ist eine sehr wichtige oder eine der wichtigsten Skills, zu wissen, wie gehe ich sowohl mit Arbeit um, also wann lege ich meine Pausen, dass ich auf meine Arbeitszeit auch hier achte, dass ich jetzt nicht nur, weil ich zu Hause bin, wenn ich bis 2 Uhr normalerweise arbeiten muss, dass ich bis 6 Uhr meinen Rechner aufhabe, sondern um 2 Uhr zumache. Wie gehe ich mit meinen Kindern, wenn ich Kindern habe oder meine Partnerinnen und Partner achtsam um, dass jeder zu seinem Recht kommt, zu einem Anteil. Und dass es auf langfristig angelegt ist und man nicht dann irgendwann ausbrennt, weil dann versucht man überall allen gerecht zu werden, ohne auf sich selbst zu achten, im Hier und Jetzt zu spüren. Und das hilft.
Also ich bin wirklich überrascht von der großen Anzahl der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die dieses Programm bei euch angenommen haben, weil das zeigt mir, dass die Menschen, egal welche Altersstruktur etc., eigentlich einen großen Bedarf haben, dort das für sich zu nutzen, auszuprobieren. Ich kenne noch ganz andere Zeiten. Also ich habe im Alter von 15 Jahren damit anfangen dürfen, weil meine Mutter mich dazu angehalten hatte, zu meditieren, Qigong zu machen. Und das war natürlich relativ unsexy, damals in der Pubertät dann dem Mädchen zu sagen, ich hatte wunderbar meditiert etc. Ja. Ich erinnere mich aber auch noch selbst vor 10 Jahren in Frankfurt in einer ganz großen Bank, wo der Generaldirektor, der die Facilities hatte, unter sich sagte, Günther, ich habe hier einen Raum, da steht draußen nicht dran, aber die wenigen, die bei uns meditieren dürfen, dort meditieren gehen. Das war dann noch so unter der Hand gehalten und aus dem Coaching weiß ich auch, wie viele Coaches von mir gesagt haben, Herr Wagner, im Vertrauen, ich mache Yoga. Der große Durchbruch für mich kam eigentlich durch Google. Mhm. Ich weiß nicht, ob du es bestätigen kannst, nämlich mit dem Programm Search Inside Yourself.
Genau. Ja, absolut.
Und damit ist auf einmal die Thematik Achtsamkeit so ein bisschen aus dieser Ecke rausgeholt worden, wo dann so eher Widerstand war. Das Ganze ist ja auch aufgebaut mit durch Dale Goleman oder John Kabat-Zinn von MBSR, der das entwickelt hat. Aber du siehst das auch, dass dort dann dieser knackende Punkt war mit durch Google, ja?
Genau, also mit Search and Chat Yourself, damit hat es auch bei uns angefangen. Wir waren einer der ersten Kunden damals und Lizenznehmer. Davon profitieren wir übrigens immer noch von den Konditionen. Und das war, glaube ich, wo es dann salonfähig geworden ist und was als Esoterik rausgekommen ist. Und einer der Erfolgsfaktoren bei SAP ist auch, dass wir von Anfang an bewusst darauf geachtet haben, dass es ein Coolness-Faktor bei uns wird und nicht eine Schwäche Ding gesehen wird. All die Videos, die wir gemacht haben, wir hatten Eckart von Hirschhausen gehabt zum Kick-Off-Veranstaltung. Das Management stand auf der Bühne und hat dafür geworben und praktiziert. Und die Videos sind alle witzig und lustig, also gar nicht diese ernste Seite und mit Gong und Musik etc., weil wir Menschen dort abholen wollten, wo die sind. Und dass jemand, der sagt, ich mache Achtsamkeitstraining-Übung, dass das etwas ist, womit man angibt, also was Cooles ist und nicht etwas, wofür man sich schämen muss oder irgendeinen dunklen Raum im Keller, wo man einen Meditationsraum hat, aufsucht. Und dadurch, dass eben das Top-Management auf die Bühne gegangen ist, entsprechende Videos gemacht hat und wir haben auch als was en vogue und cooles da verkauft haben und dargestellt haben, dann waren die Berührungsängste bei diesem unsicheren Teil der Mehrheit dann auch sehr gering, mit sowas anzufangen. Stichwort Vorbilder.
Die ganze Thematik Achtsamkeit, hatten wir gerade gesagt, kam ja so ein bisschen aus dieser esoterischen Ecke, wo wir es rausgeholt haben. Ich beobachte heute aber einen anderen Trend, dass viele das nutzen zur Selbstoptimierung. Selbstoptimierung, wie schaffe ich noch mehr Leistung oder wie kann ich noch mehr in der gleichen Zeiteinheit abarbeiten? Für mich ist es eher etwas, wo ich in der Selbstentwicklung bin. Also, dass ich wieder, dass ich resilient werde, schönes Buzzword, wie ich wirklich mitbekomme in einem offenen Bereich, was eigentlich alles so gehandelt werden muss. Und der andere Fakt ist eben, wie ich angesprochen habe, diese Selbstoptimierung, die einfach alles Mögliche in ihr Leben reinpacken wollen. Wo siehst du das Ganze zwischen Selbstoptimierung und Selbstentwicklung?
Ja, sehr guter Punkt. Das haben wir von Anfang an ausgeschlossen, das mit Selbstoptimierung. Das haben wir auch diversen Produktvideos in Anführungszeichen dafür gemacht. Das ist überhaupt nicht unser Fokus gewesen. Unser Fokus war, war und ist immer noch, dass unsere Kolleginnen und Kollegen physisch und mental fit langfristig glücklich bleiben und bei uns bleiben. Das ist das einzige Ziel, was wir erreichen mit unseren Angeboten. Mhm. Und ich bin überhaupt kein Fan von diesen Selbstoptimierungen, noch mehr PS aus sich selber rauszukitzeln und Gehirnvermögen zu erhöhen, verstärken etc. Das ist absolut nicht unser Fokus. Und ich finde auch, das wäre der falsche Fokus. Mit Maschinen kann man gerne optimieren, Programme kann man optimieren. Aber wenn es um Menschen und mentale Fitness geht, da sollte man auf das Wohlbefinden, auf langfristiges Wohlbefinden, ganzheitliche Betrachtung von Menschen, von Gesundheitsthema fokussieren, weil das ist am Ende was nachhaltig ist. In, wie gesagt, in physische Fitness investieren wir schon seit langem. Wir haben einen sehr guten Gesundheitsbereich. Wir haben schon seit Jahren unterdurchschnittliche Krankheitsrate, weil es selbstverständlich ist. Aber jetzt, wenn man holistisch betrachtet, ist, muss man immer Body und Soul quasi gemeinsam betrachten.
Ich komme mal kurz auf diesen Film zurück, den ich vorhin am Anfang angesprochen hatte, diese Doku beim SWR. Dort ist ja auch ein Thema herausgearbeitet worden, das Thema Führung, im Kontext auch New Work, wo wir, ich sag mal, ja, ein Paradigma haben, nämlich auf der einen Seite in der alten Sinne von Führung, wo wir die Führungskraft oben haben, und dieser deutsche Name Führungskraft sagt es schon, er sitzt quasi auf der Planierraupe an den Stellhebeln der Macht und fährt mit der Raupe dort umeinander. Und im New Work-Kontext haben wir ja eher diese flachen Hierarchien mit geteilter Verantwortung, wo auch die Entscheidungsfindung nach unten delegiert wird. Und ich beobachte dort immer eins, dass Führungskräfte ein Thema haben, nämlich eine Art Angst. Ich habe nämlich Machtverlust, wenn ich das nach unten delegiere. Aber Macht hat ja auch andere Facetten. Wo siehst du dieses ganze Thema Macht, Ohnmacht, Angst im Bereich von New Work?
Also eigentlich ein komplettes Fremdwort, das passt gar nicht so zu meinem Vokabular, auch wenn es auch im Unternehmen nicht so richtig das Thema macht. Wir haben, was Thema flache Hierarchie oder hierarchiefreies Führen, Unternehmen etc. angeht, da bin ich ein bisschen, muss man ein bisschen differenzierter sehen. Du kennst natürlich die Unternehmen, die komplett ohne Hierarchie auskommen oder zumindest Versuche unternommen haben. Und es funktioniert in bestimmten Bereichen, gerade wenn das Unternehmen so aufgewachsen ist, aber ab einer bestimmten Mitarbeitergröße skaliert das Ganze nicht. Und wir haben, natürlich haben wir Hierarchie als Konzern. Wir gucken immer wieder drüber, dass wir nur dort Hierarchien haben, wo es notwendig ist und auch begründbar ist. Aber Macht, wenn wir die Führungskraft zusammen zu machen, zumindest bei uns oder im Tech-Bereich kann man sagen, das ist schon längst Vergangenheit. Also wenn man aus dieser Motivation heraus Führungskraft geworden ist und damit auch führen will, wird man nicht glücklich werden. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Seit Jahren fragen unsere Mitarbeiter früher einmal im Jahr, jetzt mittlerweile über zweimal oder dreimal im Jahr, über die Mitarbeiterbefragung, und eine Frage oder beziehungsweise ein Set von Fragen richtet sich danach mit der wichtigen Frage, fängt das an: Würdest du deine Führungskraft, vertraust du deine Führungskraft und würdest du diese weiterempfehlen? Und diese Ergebnisse, das wird sogar in Form von Net Promoter Score erhoben, nicht prozentual, sprich 1 bis 10, 8 bis 9, 8 und 9 promotet man die Führungskraft, 7 und 8 ist passiv und darunter sogar zieht man Punkte ab. Also es ist knallhart, das heißt, und die Ergebnisse werden natürlich transparent gemacht dem Team gegenüber und natürlich in Linie gegenüber. Damit ist sichergestellt, dass wir das, was wir predigen, nämlich Menschen im Mittelpunkt stellen, empathisch führen, Menschen zum Mitunternehmer entwickeln, Happy Employees, wie man bei Buzzword sagt, dass es nicht auf den Folien oder auf Social Media bleibt, sondern auch gelebte Praxis wird. Und das ist eine Riesen-Challenge für unsere Führungskräfte, die Balance zu schaffen zwischen einmal fordern, fördern, Leute aus der Komfortzone rausholen, aber nicht zu sehr rausholen, nicht mehr zu sehr brutale Methodik, dass die Stimmung dann kippt, dass es nicht mehr fördernd ist, sondern dass es ein negatives Ergebnis empfunden wird. Dieses Spagat zu schaffen, um dann bei dieser Befragung einen Wert zu haben, womit man auch glücklich ist. Weil dieser Wert, wenn man einen bestimmten Wert nicht erreicht hat bei der Mitarbeiterbefragung als Führungskraft, das wurmt jede unserer Führungskraft. Natürlich helfen wir denen, soweit es geht, durch Coaching, Training etc., um mit dem Team herauszufinden, warum die Ergebnisse so sind, wie sie sind. Man muss immer natürlich solche Ergebnisse im Kontext gucken. Aber das stellt sicher, dass sowas wie Macht oder andere sachfremde Erwägungen nicht Teil der Führungskultur werden bleiben kann, sondern eher ist unser Fokus, wie schaffen wir die Mitarbeiterbegeisterung, das ist aus unserer Sicht mehr Zufriedenheit, einerseits zu erhöhen und andererseits genauso erfolgreich zu bleiben, wie wir sind, oder erfolgreicher zu werden. Und ich möchte einen Einwand auch hier vorwegnehmen, weil man immer sagt, manchmal in auch Diskussionen, ja, diese Mitarbeiter-Happiness oder Zufriedenheit etc., das ist so, wir müssen unser Kunden bedienen, Zahlen liefern etc. Das würde sich aus deren Sicht, als würden sie widersprechen. Aus unserer Sicht bedingt das eine das andere. Je zufriedener die Mitarbeiter sind, je angenommener sie sich fühlen, je happier die sind, umso mehr committed oder loyaler und produktiver sind sie. Und das weisen wir sogar jedes Jahr auch nach, wie viel in unserem Geschäftsberichten jedes Jahr, dass 1% mehr Mitarbeiterzufriedenheit auf SAP übertragen für uns 50 bis 60 Millionen Euro mehr Gewinn bedeutet. Und wenn man die Entwicklung der Mitarbeiterzufriedenheit der letzten Jahre sich anschaut und daneben dann zum Beispiel als ein KPI unsere Achsenkursentwicklung sich daneben nimmt oder Umsatzentwicklung oder Gewinnentwicklung, dass da zumindest eine sehr starke Korrelation zwischen beiden.
Naja, das ist ja wirklich die Voraussetzung, dass du eine derartig auch gelebte Firmenkultur hast und dass es nicht einfach in einem Workshop entwickelt wurde und das ganze Paper nachher an der Wand hängt und jeder läuft dran vorbei. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zwischen einem an die Wand geklebten Paper und einer gelebten Kultur, was natürlich nicht im Alleingang und von heute auf morgen passiert. Weißt du etwa, wie lange dieser Prozess bei euch gedauert hat, dass ihr das heute wirklich als gelebte Kultur auch wahrnehmt oder die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter das wahrnehmen?
Eigentlich hat es mit der Gründung von SAP vor ca. 48 Jahren angefangen. Der Dietmar Hopp und Hans Plattner und Co., dass sie das Unternehmen gegründet haben, aber insbesondere Dietmar Hopp, hat von Anfang an, als die Firma aus gerade mal ein paar Leute bestanden, und er war auch lange im Unternehmen, genauso wie die anderen Mitbegründer, hat diese Kultur, diese Arten von Führung, diese Mitarbeiterzentrierung gelebt, bevor es überhaupt New Work und sowas man gehört hat in Ende 70er Jahren oder Mitte 70er Jahren. Und dadurch, dass die Gründer auch beim Wachstum vom Unternehmen ziemlich lange an Bord waren, die waren bis 2006, glaube ich, auch im Vorstand, hat sich das dann, wir haben ein Riesenwachstum Ende 90er gehabt und Ende 80er etc., das ist dann so fester Bestandteil der Unternehmenskultur geworden, dass wir jetzt nicht durch irgendwelche Workshops oder Strategiewechsel vor 10 oder 15 Jahren das Ganze aufbauen mussten, sondern nur weiterentwickeln und anpassen an die neue Veränderung, nämlich als die Gründer weg waren. Und dann die Nichtgründer als Vorstände das Ganze übernommen haben, dass das auch weiterlebt. Das tun wir aktuell zum Beispiel. Ich habe letztes Jahr angefangen in Deutschland über das Thema weiterzuentwickeln. Diese Schulung, dieses Training heißt Führung im heutigen Zeitgeist, wo wir ca. 40 bis 50 Manager aus allen möglichen Bereichen, völlig egal, welche Hierarchieebene, nur Vornamen, keine Schulterklappen oder was auch immer zusammenbringen, mit den L1, also die unterschiedliche deinem Vorstellenden berichten zusammen. Und da sprechen wir über die Herausforderung, die jetzt am aktuellen haben. Wie wollen wir auf die Herausforderung Antworten geben? Und dieser Name ist Führer im heutigen Zeitgeist, hört sich nicht so sexy an wie Leadership 5.0 oder sonst was, aber mir ist wichtig, dass wir auf den Punkt kommen. Aus meiner Sicht, häufig werden einzelne Perspektiven des Zeitgeistes, der Werteverschiebung näher betrachtet und man verknüpft das häufig mit Generationen, häufig mit technischem Fortschritt, aber aus meiner Beobachtung haben wir eine Werteverschiebung, hat sich stattgefunden in den letzten Jahren. Und diese Werteverschiebung betreffen all unsere Lebensbereiche, aber auch alle Generationen gleichermaßen. Deswegen ist die verkürzte Betrachtung, dass alles wäre wegen Generation Y und Z, dass die angeblich nur Wertschätzung wollen und Feedback wollen und das ist nicht wahr. Also ich kenne keinen Babyboomer bei uns in Unternehmen, der jetzt sagt, mir ist scheißegal die Wertschätzung und lass mich in Ruhe, ich will auch nicht jeden Tag oder regelmäßig mit der Führungskraft reden. Das war vor 30 Jahren anders. Das war, man hat ein-, zweimal sein Gespräch mit der Führungskraft gehabt, Zielvereinbarung, Zielfeststellung, das war's gut. Mehr Bedürfnis war es auch nicht da. Aber heutzutage hat sich das geändert und das ist über allen Generationen genau das Gleiche. Und deswegen ein bisschen Schritt zurückgehen, ganzheitlich die Veränderung sehen, die Werteverschiebung und dann sieht man, oh, wo kommt die Empathie her, was ist mit der emotionalen Intelligenz, warum reden wir jetzt über emotionale Intelligenz und Empathie, warum haben wir vor 30 Jahren aber darüber nicht geredet, als man damals Führungskraft geworden ist. Ganz einfach, weil damals ganz andere Kompetenzen cool und gefragt waren, nämlich analytisch denken, kühl, Command and Control etc., da war man die beste Führungskraft. Während heutzutage so ein Mensch zumindest bei uns nicht erfolgreich als Führungskraft arbeiten dürfte, nicht mal einen Tag.
Wir erleben ja gegenwärtig eins, dass nicht nur die einzelnen Personen, Unternehmen, sondern ganze Länder gegenwärtig in, ich sag mal, die Corona-Grube hineingefallen sind. Das heißt, unsere Wirtschaft, wie wir gewirtschaftet haben, hat sich überwiegend als nicht resilient dargestellt. In China ist ein Reissack umgefallen, der jetzt über den ganzen Globus quasi wie ein Domino-Effekt passiert. Und jetzt sitzen ja viele in dieser Grube drinnen und fragen sich, wie kommen wir da eigentlich wieder raus? Und das war ja auch so ein bisschen mit der Ausgangspunkt der Idee für diesen Podcast, nämlich unsere Diskussion zu dieser Dokumentation vom SWR, wo ja auch dort die Frage war, wie ist das Arbeitsleben nach Covid-19? Wird es ein anderes sein? Auch ein besseres? Fragezeichen. Und dann kam noch Punkt, wollen wir es hoffen? Und dort möchte ich gerne mal auf unsere beiden Biografien kurz zurückgehen, weil uns beide verbindet ja eins, nämlich das Jahr 1989, wo wir beide eine neue Identität finden mussten. Du bist damals im Jahr 1989 aus Afghanistan geflüchtet über Indien nach Deutschland, hast hier eine neue Heimat gefunden, hast hier studiert und bist jetzt Mitglied des Vorstandes von SAP Deutschland. Ich selber, ich bin im Jahr 1989 als ehemaliger Offizier der Nationalen Volksarmee in die Bundesrepublik. Mein Arbeitgeber hat sich quasi über Nacht aufgelöst. Mein Land hat sich über Nacht aufgelöst. Also meine Identität ist mir auch quasi über Nacht unter den Füßen weggezogen worden. Heute sind ja jetzt auf einmal viele in diese Grube reingefallen, wo ihre alte Identität, die sie sich aufgebaut haben, diese effizienzgetriebene Identität, dieses höher, schneller, weiter, noch mehr Umsatz, Wachstum, allerdings auf einem Planeten, wo die Ressourcen begrenzt sind, wo wir häufig glauben, dass die Welt, in der wir hier leben, das Normale ist, allerdings schaue ich nach Asien, du hast es selber auch in deiner Kindheit, in deiner Jugend erlebt, dass das nicht normal ist, was wir hier haben. Was hast du für Erfahrungen gemacht, die du den Menschen heute mitgeben kannst, die jetzt eine neue Identität für sich finden müssen, auch für ihr Unternehmen, weil wir ja doch vieles auf den Prüfstand stellen müssen und neu aufsetzen, ein Reset quasi.
Also zunächst die Wertschätzung eigener Mitarbeiter gegenüber, das gerade jetzt sich gezeigt hat, wie viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer trotz aller Belastung, die sie im privaten Leben haben, wie die trotzdem versuchen, solange sie arbeiten können und einen Job haben, wirklich ihr Bestes zu geben, wie wichtig diese Mitarbeiterbindung und Loyalität fürs Unternehmen ist, so als herausstechend. Das andere ist natürlich, wir haben eine enorme Entschleunigung in einer sehr kurzen Zeit erlebt als Gesellschaft oder fast weltweit, in einer Art und Weise, wie man sich nicht vorstellen konnte davor und vielleicht auch davor ein bisschen Angst gehabt hat und nicht wusste, wozu das Ganze auch führt. Und dass man jetzt in diesen Wochen erlebt hat, dass es erstmal vielen, trotz allen Belastungen, die man hatte, auch gut tut. Also es gibt nicht nur diejenigen, die überwiegend leiden unter der Situation, sondern viele, die auch jetzt ein ganz anderes Leben entdecken, mit sich, mit dem Partner oder alleine. Und die Bedeutung, wie du richtig gesagt hast, von Umweltschutz, von Nachhaltigkeit, also wie zart unser festgeglaubtes Leben eigentlich ist, in welche Karten aus wir eigentlich leben, wie die Verbindung zwischen Knoten ist und wie wichtig ist, dass wir dass wir es uns bewusst wird und dass wir danach sorgsam mit diesen begrenzten Ressourcen auch umgehen. Ich glaube nicht, dass es dazu dann führt, dass wir alle unsere eigenen Tomaten und Gemüse jetzt anbauen werden, aber dass man zumindest für die kritischen Sachen guckt, dass man davon die Abhängigkeit reduziert, dass man bei der Globalisierung, Outsourcing etc. Die Entwicklung, die wir schon vor Corona hatten, ich denke, das Bewusstsein ist schon damals gestiegen gewesen, viel, viel Umwelt, für das Thema Nachhaltigkeit, dass das noch hoffentlich einen enormen Schub gewinnen wird für die Zukunft.
Was ist noch anders? Was macht noch so den Unterschied aus, wenn du jetzt nicht nur eine Prognose abgeben kannst, sondern wenn ich dich mal einlade in das Jahr 2025 und du malst heute ein Bild auf einer leeren Leinwand, also nicht das alte Bild übermalen, sondern du darfst auf einer leeren Leinwand mit den Farben deiner Wahl dieses Zukunftsbild 2025 malen. Was ist dort noch anders? Was macht da noch einen Unterschied?
Ich würde mir wünschen, dass wir als Menschen noch mehr empathischer miteinander, mit unserer Umwelt umgehen. Ich würde mir ein Bild malen, wo man als Mensch irgendwo ist und drumherum Natur, Tiere, andere Menschen, fürsorgend. Und auf der anderen Seite, man sieht, dass das nicht bedeutet, zurück in Steinzeit oder vor 100 Jahren, sondern dass man trotzdem den Wohlstand, wie die Umwelt, wie die Erde zulässt, trotzdem bewahren kann, dass diese Fokussierung auf Produktivität im Sinne von Industrie 1.0, 2.0, dass man immer die Arbeitszeit mit der Produktivität gleichgesetzt hat, dass diese Kausalitätsdenken oder Scheindenken, dass das entfallen ist, dass man eine andere Sicht auf Arbeit hat und eine Entkopplung von Zeit und Ergebnis da sieht. Und dass man vielleicht auch eine andere Art von Besteuerung und Finanzierung von unserer sozialen Systeme auch gefunden hat. Eine, die dem entspricht, was die aktuelle Zeit, Stand der Technik eher entspricht, Erwartungen der Gesellschaft eher entspricht, als das, was wir vor Jahrzehnten entwickelt haben und jetzt versuchen, in neue Zeit irgendwie passend zu machen. Also eine Harmonie zwischen Umwelt, Mensch, geschäftliche Interesse und dass es keine Gegensätze sind, sondern etwas, was sich gegenseitig bedingt.
Kawa, vielen Dank für dieses Zukunftsbild und ich möchte auch gerne unsere Zuhörerinnen und Zuhörer damit entlassen, dass er mit diesem Bild einfach, dass dieses Bild wirken kann und freue mich, wenn wir im Jahre 2025 das dann auch wirklich erleben. Aber heute sage ich erstmal vielen, vielen Dank an dich, dass du die Zeit genommen hast für dieses spannende Gespräch und ich wünsche dir noch einen schönen Abend, Kawa.
Vielen Dank, Günther, für die Gelegenheit und als Berufsoptimisten, wie wir beide sind, denken wir, dass häufig das Unmögliche zu fordern, zu wünschen, um das Mögliche zu erreichen, immer ein gangbarer Weg ist. Vielen Dank und vielen Dank an alle Zuhörer und Zuhörer. Dankeschön.